HR IT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten. Mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
Bereits in 2022 stellte die SAP im Rahmen der TechEd die Produktfamilie SAP Build als Drag-and-Drop-Entwicklungsumgebung für Low-Code- und No-Code-Anwendungen vor. Mit dieser Lösung möchte die SAP Fachanwenderinnen und Anwender in der Linie, die sogenannten Citizen Developer, die einfache und schnelle Erstellung von Unternehmensanwendungen ohne Programmierkenntnisse ermöglichen. Was genau die SAP Build Process Automation als wichtiger Bestandteil dieser Produktfamilie bei der Digitalisierung und Automatisierung von HXM-Prozessen leisten kann, bespreche ich in dieser Folge mit Jonas Germann, Customer Advisor Banking and Insurance bei der SAP. Damit herzlich willkommen zu dieser Folge von HIT Talk. Mein Name ist Michael Schöffler. Servus Jonas, vielen Dank, dass du dir die Zeit für das heutige Interview nimmst und damit für diese Podcast-Folge. Auf deiner Visitenkarte steht Customer Advisor Banking and Insurance und du arbeitest bei dem Softwarehersteller SAP. Was genau macht man denn in dieser Funktion und wie bist du zu SAP gekommen? Erzähl mal.
Ja, moin Michael, danke erstmal für deine Einladung. Als Customer Advisor Banking and Insurance berät man SAP-Kunden und die, die es noch werden wollen, zu Themen wie SAP-Lösung, einer guten IT-Strategie und offenen Fragen, die der Kunde an uns heranträgt. Da jede Industrie eine eigene Kultur und sehr spezielle Themen hat, in dem Bereich Financial Service Industry kann das sowas wie Regulatorik sein, hat hier die SAP Customer Advisors, also für jeden Industriebereich zur Hand, auch Healthcare, Manufacturing oder halt die Financial Service Industry, kurz FSI. Wie wird man Customer Advisor bei der SAP? Nun, hier führen viele Wege nach Rom. Ich habe nach meinem Studium in der Kundenakquise für verschiedene Software-Themen gearbeitet und anschließend in der ERP-Beratung und Implementierung. Sprich, ich komme von der Anbieter-Herstellerseite. Während der Beratungszeit habe ich meine Vorliebe für Pre-Sales entdeckt, habe mich für die Customer Advisor Academy bei der SAP beworben. Und über die Academy bin ich in dem Bereich Banken und Versicherung gelandet. Aber viele von meinen Kollegen in dem Team haben einen ganz anderen Background und haben früher in entsprechenden Instituten gearbeitet und teilweise dort auch ihre Ausbildung oder ihr Studium absolviert.
Okay, das bedeutet, du bist Tatsache ausschließlich auf Banken und Versicherungen fokussiert, richtig?
Ja, genau. Dieser Fokus hilft meinen Kollegen und mir, gewisse Themen nicht doppelt und dreifach neu zu erarbeiten. Wenn zum Beispiel eine Bank eine gesetzliche Vorgabe umsetzen muss und sich dabei an uns wendet, können wir einen Mehrwert für viele Banken auf einmal stiften. Diese Branche unterliegt einer besonderen Aufsicht durch die BaFin und muss mehr Informationen, Daten und Prozesse dokumentieren und berichten als vielleicht andere Unternehmen in anderen Branchen. Solche Vorgaben, die vom Staat kommen, haben in der Regel eine gewisse Frist und wir geben unser Bestes, um den FSI-Kunden es im Rahmen der SAP-Technologie zu erleichtern, diese Vorgaben umzusetzen. Ein Beispiel für die Zuhörer: Wenn du, Michael, einen Kredit aufnehmen möchtest, um dir eine Immobilie zu kaufen, musst du meistens einen Teil an Eigenkapital mitbringen. Und dann verhandelst du mit deiner Hausbank einen Vertrag und am Ende bekommst du im besten Fall einen Kredit und kaufst dir das Haus. Und dahinter liegt ja eine große Kette an Prozessen und Vorgaben. Zu welchen Bedingungen darf eine Bank einen Kredit vergeben? Was muss sie dokumentieren? Wie lange müssen sie die Dokumente aufbewahren? In welcher Form und wo sind diese ganzen Dokumente revisionssicher aufbewahrt? Das ist alles vom Gesetzgeber vorgegeben und manchmal ändern sich diese Vorgaben. Und regelmäßig wird auch geprüft, ob sich alle an diese Regeln, an diese Vorgaben halten. Sprich, da muss eine Bank und eine Versicherung schnell agieren können. Und je nachdem, ob zum Beispiel eine SAP-Lösung hier berührt wird, kann es sein, dass wir dabei helfen können.
Ja, vieles von dem, was du erwähnst, kenne ich aus eigenen Kundenprojekten. Ich weiß, dass das besondere Anforderungen mit sich bringt. Wie bist du denn zu dem Thema SAP Build gekommen, über das wir jetzt auch heute ja ausführlich diskutieren und sprechen möchten? Setzen SAP-Anwenderunternehmen in diesen Branchen denn, also in deiner Branche muss ich sagen, denn bereits verstärkt auf Low-Code, No-Code und somit auf die Möglichkeiten von SAP Build? Oder wie sind da deine Erfahrungswerte?
Also Michael, um ehrlich zu sein, das mit SAP Build war ein Zufall.
Okay.
Als ich die SAP Academy besucht habe, bin ich durch meinen Arbeitskollegen Marc Zintel auf das Thema aufmerksam geworden. Der hat mich darauf aufmerksam gemacht und wir fanden das beide irgendwie interessant und haben angefangen, den YouTube-Kanal der Business Schwarm zu erstellen und haben dort eigene Videos zu dem Thema SAP Build, Low-Code, No-Code und der BTP hochgeladen. Zu dem Thema Low-Code, No-Code und den Anwendern. Die Marktentwicklungen im Bereich Low-Code, No-Code sind definitiv bei all unseren Kunden, also auch im Banken- und Versicherungsbereich, angekommen. Auch wenn ich denke, dass da noch Luft nach oben ist, was die Adoption, also die Nutzung an sich angeht. Die Nutzung schwankt zwischen Industrien und Regionen sehr stark, finde ich. Die SAP selber, aber auch andere Unternehmen wie große Strategieberatungshäuser, befragen regelmäßig ihre Kunden, auch zu solchen Themen wie Low-Code, No-Code. Die Ergebnisse zeigen immer wieder, dass nicht nur kleine und mittelständische Unternehmen, sondern auch Enterprise-Kunden, also die großen Unternehmen der Welt, sich mit diesen Technologien auseinandersetzen. Dadurch, dass die Low-Code-No-Code-Lösungen auf dem Markt noch nicht so lange verfügbar sind, sind die Erfahrungen sehr unterschiedlich. Manche starten gerade erst, manche sind schon seit Jahren an dem Thema dran. Unsere FSI-Kunden gucken sich generell natürlich alle neuen Technologien und neuen Ansätze, auch sowas wie SAP Build, an. Gerade weil diese Kunden ein anspruchsvolles Tagesgeschäft haben, wo Technologie einen hohen Stellenwert hat und sich schnell verändern muss, um die sich immer schneller verändernden Geschäftsanforderungen umzusetzen. Zu deiner Frage bezüglich Nutzung der Anwender ist meine Antwort definitiv ja. Ein besonders wichtiger Punkt für FSI ist hier ganz bestimmt das Thema Sicherheit. Mhm. Ja, und das wird auch bestimmt so bleiben. Also, Michael, wo liegen meine Daten? Wie lange und wie sind diese gesichert? Wer Low-Code, No-Code benutzt, setzt in der Regel auf eine Cloud-Lösung. Bei uns im Haus ist das die SAP BTP, die Business Technology Plattform, die auf einem der Hyperscaler, also zum Beispiel AWS oder Google Cloud, läuft. Und Michael, was ist, wenn ich da jetzt einen hochrelevanten, einen kritischen Prozess wie mein Recruiting oder Payroll teilweise oder ganz über die BTP erweitere? Diese Personalinformationen, diese HR-Daten, werden die da gespeichert? Dann nehme ich die Antwort direkt einfach mal vorweg. Nein, sie müssen dort nicht gespeichert sein. Das kannst du selber konfigurieren. Mhm. Auch wenn du solche Informationen temporär speichern möchtest, kannst du selber das steuern, wie lange ist temporär für dich, für dein Use Case, also eine Persistenz und eine nicht-persistente Variante, ist beides möglich. Mhm. Um auf deine Frage nochmal insgesamt einzugehen, wer setzt heute schon auf SAP Build? Nun, wenn man SAP Build, also die Low-Code-No-Code-Lösung der SAP, im Internet mal sucht und auf der Produktseite runterscrollt, sieht man schon ein paar Namen. Kunden, die sich mit dieser Lösung auseinandersetzen. Da ist alles bei. Von HR-Prozessen, Themen im Finance-Bereich, Einkaufs-Procurement-Themen, aber auch individuelle branchenspezifische Themen. Da findest du die kleine Hilfsorganisation mit 20 Mitarbeitern, also die ganze Organisation hat 20 Mitarbeiter, die sich mit Low-Code, No-Code eine App gebaut hat, um Feedback einzuholen. Aber da findet man auch den Autobauer, der sein S4HANA mit SAP Build erweitert hat. Alle haben gemeinsam, dass sie sich mit Low-Code, No-Code einem Thema genähert haben, mit einer standardisierten Technologie von SAP, SAP Build. Wenn ich zurückblicke und Low-Code, No-Code vor 2 Jahren betrachte, in der Branche Finanzindustrie, um da mal zu bleiben, und Low-Code, No-Code heute anschaue, dann habe ich den Eindruck, und das sehe ich auch in Untersuchungen, das ist stark gewachsen, aber das Limit ist noch nicht erreicht. Da ist noch mehr drin.
Vielen Dank, Jonas, für deine Einschätzung zu dem Thema. Und ich kann das nur bekräftigen. Also auch wir nehmen da einen zunehmenden Bedarf und Nachfragen auf Seiten der Kundschaft wahr. Also das Thema Low-Code, No-Code ist in aller Munde. Könntest du vielleicht noch mal 2, 3 Sätze allgemeiner Natur zur Produktfamilie SAP Build sagen? Ich bin mir nicht sicher, ob alle Zuhörerinnen und Zuhörer sich damit schon auseinandergesetzt haben und damit vertraut sind. Also welche Komponenten umfasst SAP Build denn im Detail? Du hast gerade schon erwähnt, das Ganze basiert auf der Business Technology Plattform. Aber wie genau setzt sich das zusammen, SAP Build?
Das setzt sich zusammen aus im Prinzip 3 Lösungen. Einmal SAP Build Apps, Build Process Automation und Build Workzone. Das eine dient zur Erstellung von Apps. Also SAP Build Apps ist eine Low-Code-No-Code-Lösung, um Apps zu bauen. Da kann man auch ein bisschen mit Code arbeiten, aber es basiert wirklich auf Drag-and-Drop, dass man Logiken und eigene Komponenten zusammensetzen kann und sich so eine App erstellen kann. Die kann ich auch super an SAP Build Process Automation anbinden, um einen Workflow anzuschließen. Mit SAP Build Process Automation kann ich Prozesse, die sonst manuell ablaufen, automatisieren oder teilautomatisieren. Sprich, ich kann mit Formulas arbeiten, also Forms, dass jemand einen Approval-Prozess anstoßen kann. Ich kann mit Bots arbeiten, dass jemand, dass ein Bot eine E-Mail ausliest, den Anhang herunterlädt, Informationen daraus gewinnt und diese in den Prozess einfließen lässt. Dann die dritte Komponente SAP Build Workzone. Nun, du möchtest ja immer, dass das möglichst alles auf einer Oberfläche stattfindet und du nicht in 30 verschiedenen Applikationen und 15 verschiedenen Tabs unterwegs bist. Und dafür ist SAP Build Workzone da als einheitlicher Einstiegspunkt für alle SAP und Non-SAP-Applikationen in deinem Unternehmen. Die können on-premise sein, die können in der Cloud sein. Wir treffen ja in der Regel nicht auf Kunden, die bereits eine 100%ige Cloud-Strategie oder eine 100%ige Cloud-Only-Thematik umgesetzt haben, sondern es ist meistens eine Mischung aus allem. Und deshalb ist hier SAP Build Workzone ganz klar zu benennen als super Einstiegspunkt, um deine gesamte Software, also SAP und Non-SAP-Welt zusammenzukriegen. Diese drei Lösungen, die laufen auf drei Prinzipien. Es geht immer um visuelles Erstellen, sprich immer so Drag-and-Drop-Elemente sind dabei, auch bei dem Erstellen von dieser Landing-Page, der Workzone. Nahtlose Integration, das wird überall genannt, das sind immer große Worte, kann man die dann auch mit Leben füllen? Ja, ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel, Michael, wenn du Inhalte für die Workzone kreierst, sei es so eine Build-App, so eine Applikation und du hast die deployed, dann kannst du die Uhr nach dem Deployment stellen, dann kannst du 5 Sekunden, 10 Sekunden später in die Workzone gucken. Im Content-Bereich ist deine App dann schon verfügbar, die kannst du dann freischalten und in der entsprechenden Workzone anbinden. Also einfach nur noch reinziehen und dann kann der Endanwender das direkt benutzen. Und das dritte, effektive Zusammenarbeit. Je nachdem, wohin man schaut, in welche Industrie, sind IT-Stellen mehr oder weniger gut besetzt und dieses Portfolio sorgt dafür, dass du Fachbereich und IT oder Dritte, also Beratungshäuser von außen, dass du die alle zusammen an einen Tisch kriegst, dass du dann mit einem Team arbeiten kannst und auch der Fachbereich mitarbeiten kann an der Entwicklung von Lösungen. Das ist, findet alles statt in diesem Bereich SAP-Build.
Das wären dann auch die Fusion-Teams, die du gerade ansprichst, in Verbindung mit den Citizen Developer, die dann quasi interdisziplinär mit den professionellen Entwicklern zusammenarbeiten. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal auf unsere Podcast-Folge Nummer 52 hinweisen. In der hatte ich erst Anfang des Jahres sehr umfassend über das Thema Low-Code, No-Code und SAP Build mit meiner Kollegin Sabrina Flach diskutiert. Gut, Jonas, nachdem wir nun über SAP Build im Allgemeinen gesprochen haben, möchte ich gerne auf das spezifische Produkt SAP Build Process Automation näher eingehen. Du hast ja eben schon erläutert, dass sich damit Geschäftsprozesse systemübergreifend digitalisieren und automatisieren lassen. Wie genau darf man sich das denn vorstellen?
Also erst vorweg, ich liebe Process Automation. Auch dieses Produkt SAP Build Process Automation. Und das besteht aus mehreren einzelnen Komponenten. Also zum einen Workflow Management. Da kann man per Drag and Drop sich einen eigenen Workflow zusammenbauen. Das einfachste Beispiel für alle, die das vielleicht noch nicht gesehen oder gemacht haben, dein Urlaubsantrag. Normalerweise stelle ich einen Urlaubsantrag, da muss das Datum rein, da muss vielleicht noch eine Vertretung rein, ne, Name von jemandem, der mich vertritt. Und da muss da so ein Approval oder ein Ablehnungsknopf bei sein. Und sowas kann man mit so einem Workflow-Manager sich einfach bauen in SAP Build Process Automation. Dann kriegt das mein Chef. Ne, dann kann ich reinschreiben in das Formular, wer ist denn mein Chef? Ne, und dann kriegt das derjenige und der kann dann annehmen und ablehnen. Und so kann man einen Prozess, der vielleicht bis heute in einer Excel-Tabelle oder in einem E-Mail-Verkehr stattfindet, wirklich ins Digitale bringen und vor allen Dingen auch schön ablagefertig machen. Also dass der dann auch erfasst ist und dass ich dann vielleicht die Informationen für eine Zeit lang vorhalten kann, wenn ich das möchte. Und dass ich diese Informationen dann auch mit meinem SuccessFactors oder S4HANA teilen kann. Eine weitere ganz, ganz wichtige Funktion ist RPA, sogenannte Bots. Mit denen kann ich Aufgaben automatisieren. Also als Beispiel, ich habe eine Inbox für Bewerbungen bei mir im Haus. Und der Bot, der wartet nur darauf, dass ein Kollege, eine Kollegin sich vielleicht bewirbt auf eine Stelle und der liest dann die E-Mail aus. Von wem kommt das? Was ist die E-Mail-Adresse von dem Absender? Der kann dann schon zum Beispiel im SuccessFactors ein Profil anlegen. Je nachdem, wie deine HR-Prozesse angelegt sind, kannst du da überall noch was automatisieren. Sachen, die dann normalerweise den Mitarbeitern manuell tätigen, die kannst du mit RPA umsetzen. Und ich persönlich, ich arbeite jetzt seit 2 Jahren mit Bots, mit RPA-Funktionen und mich begeistert das immer noch, wenn der da über deinen Desktop jagt und für dich Aufgaben erledigt, nachdem man den dann programmiert hat. Das ist für mich immer noch ein bisschen wie Magie. Dann die dritte Komponente, die ich hier nennen möchte, ist auf jeden Fall Entscheidungsmanagement. Das fängt bei so ganz einfachen Dingen an wie wenn, dann. Also wenn der Auftrag, der jetzt hier gerade durchläuft, eine Summe von x Euro hat, dann muss der Michael das begutachten. Wenn das ein ganz kleiner Auftrag ist, dann macht das der Jonas. Sowas. Zu guter Letzt würde ich vielleicht noch das Thema künstliche Intelligenz mit reinbringen. Wenn ich so ein RPA, so ein Bot habe, der Dokumente runterlädt in meinem Outlook, nun, da haben wir dann auch Funktionen auf der BTP, um diese Dokumente gescheit auslesen zu können. Und das nennt sich Document Information Extraction. Wenn man das nutzen will, das ist zum Beispiel auch schon embedded da drin. Das heißt, man kann dann im Dokument sagen, hier, das ist der Absender, das ist der Empfänger, diese Information möchte ich mal ausgelesen haben und kann man so dem System beibringen, welche Informationen für einen relevant sind. Diese KI-Funktion kann auch selber lernen, sprich, die erkennt dann selber auf Anfrage, hier gib mir nur den Namen und ich habe gar nicht festgelegt, wo der Name im Dokument ist, dann wird einem das ausgelesen. Funktioniert erstaunlich gut. Also vor einem halben Jahr war das noch auf einem anderen Level, da haben wir einen großen Sprung gemacht, finde ich.
Ja, schon echt beeindruckend, was die Lösung alles daherbringt. Ich denke, am besten wird es auch nochmal klar, wenn wir konkrete Anwendungsfälle am Beispiel von SAP-Anwenderunternehmen diskutieren oder du uns erläuterst. Du hast uns da ja eine ganze Reihe von Beispielen mitgebracht, also realen Kundenbeispielen. Könntest du uns hier bitte mal 2 bis 3 Use Cases im HR erläutern?
Klar, ich würde einfach mal mit so einem Onboarding-Use Case starten. Mhm, super. Also alle Use Cases, die ich jetzt beschreibe, die hängen so ein bisschen davon ab, wie dein aktueller Footprint im HR-Bereich ist. Also zum Beispiel, wie ausgeprägt ist ein SAP SuccessFactors oder läuft das bei dir alles aktuell auf Excel-Tabellen? So, darauf kommt das jetzt ein bisschen, ob dieser Use Case auf dich individuell zutrifft. Aber stellen wir uns vor, du hast einen Bewerber bei dir in deinem HR-System und der Mitarbeiter hat jetzt gesagt, der Recruiting-Prozess im Prinzip abgeschlossen. Es geht jetzt hier ins Onboarding und stellt den Status um auf einstellungsbereit. Dann habe ich hier die Möglichkeit mit dem Bot zum Beispiel zu sagen, alles klar, sobald sich ein Status von einem Bewerber auf einstellungsbereit ändert, dann legst du los, gehst in diesen Job und nimmst die entsprechenden Onboarding-Formulare, die für diese Stelle notwendig sind, das hast du vorher definiert, und schickst die an den Bewerber, an den neuen Mitarbeiter. Das kann zum Beispiel jetzt eine PDF sein mit Personalstammdaten oder sowas. Und der neue Mitarbeiter, der füllt die dann aus. Die gehen dann vielleicht noch an seine private E-Mail-Adresse. Der hat ja noch keine firmeneigene. Und dann schickt er die zurück. Und dann liest der Bot diese Information aus. Wenn ein Fehler vorhanden ist, ein Feld wurde nicht ausgefüllt oder es ist irgendwie steht drin Geburtsdatum 1902 oder sowas, dann kann zum Beispiel eine Korrektur erfolgen, sprich die Dokumente werden mit einem Hinweis nochmal an den Bewerber geschrieben oder, das ist sehr charmant, man kann hier den HR-Mitarbeiter, die HR-Mitarbeiterin hinzuziehen. Das ist auch möglich, dass in bestimmten Fällen ein Fehler auftaucht oder der RPA fällt etwas auf, dann hebt er die Hand virtuell, ne, und weist dich auf ein Problem hin, dass man dann in Notfallsituationen eingreift. Angenommen, das Formular wurde korrekt ausgefüllt, dann nimmt der Bot die, liest die in das System ein, also in zum Beispiel ein SuccessFactors über eine API-Schnittstelle und dann wird am Ende des Tages ein Abschlussbericht erstellt, der dann an den Mitarbeiter im HR und an den neuen Mitarbeiter, der das Formular ausgefüllt hat, versendet wird. Vielleicht per E-Mail, das wäre jetzt eine denkbar einfache Variante und das finde ich sehr charmant und sehr wichtig, weil wenn du eine neue Stelle antrittst, dann bist du ja in der Regel ein bisschen nervös, ne, ein bisschen aufgekratzt, ne, das ist alles neu, du hast jetzt gerade den Schritt gemacht, dich bei Projekt 0708 beworben oder so und da willst du natürlich, dass das alles richtig ist und einen guten Eindruck haben und ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn du da eine E-Mail mit Informationen hinschickst und dann nach 2 Wochen kriegst du vielleicht den Rucksack mit dem Laptop geschickt, aber du wusstest gar nicht, sind meine Informationen korrekt eingegangen, ist das alles in Ordnung und so hat man auch dieses Feedback schon automatisiert, was dann auch normalerweise dann vielleicht nach 17 Uhr der Mitarbeiter gemacht hätte. Und so geht das dann automatisch raus und der neue Kollege ist zufrieden.
Echt spannend.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, das kann man natürlich noch viel weiter spinnen.
Vielleicht dazu nochmal eine Anmerkung, du hast es gerade schon erwähnt. Mhm. Nochmal der Hinweis, dass jetzt Prozesse, die mit der Process Automation implementiert werden, nicht den SAP-Standard ersetzen sollen. Ganz im Gegenteil, die Idee ist, diesen zu erweitern. Das heißt, wenn wir jetzt davon im Onboarding-Prozess sprechen, dann ersetzt das nicht die vollwertige SAP-Funktionalität, die ja im SAP SuccessFactors mit dem Modul Onboarding positioniert wurde, sondern es macht nur dann Sinn, wenn man nicht vorhat, das entsprechend zu implementieren. Also es kommt immer darauf an und auf die Ausgangssituation beim Kunden, die Anforderungen und so weiter und so fort. Aber das, glaube ich, ist nochmal wichtig, dass das ganz klar ist, dass man hier quasi immer ergänzt oder Funktionalitäten schafft, wenn man eben bestimmte Anforderungen besitzt.
Richtig. Ich hatte auch so ein Beispiel mal von einem großen Unternehmen aus Indien, das viele so Entry-Jobs hatte, also Junior-Positionen mit einer hohen Fluktuation. Und die standen einfach vor der Herausforderung, dass bei dieser hohen Fluktuation immer so eine Art Masseneinstellung und dass das Ganze halt mit einem extrem hohen Volumen verbunden war und die sich dann so eine individuelle Lösung gebaut haben. Mhm. Die hatten da, glaube ich, sowas gar nicht im Einsatz, so ein SuccessFactors mit diesem Onboarding-Modul, weil das deren Anforderungen zu dem Zeitpunkt einfach nicht richtig widergespiegelt hat. Ja. So, man kann ein SuccessFactors oder ein S4HANA damit wunderbar erweitern und ergänzen, da wo es notwendig ist.
Mhm. So, wir haben gesagt, wir haben drei Beispiele. Das zweite Beispiel geht im Bereich der Zeiterfassung.
Mhm. Also viele Unternehmen arbeiten ja mit Schichtsystemen und ich bin immer noch erstaunt, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es viele Schichtarbeiter und dort läuft das erstaunlich häufig immer noch über SMS, dann über Excel-Tabellen, über E-Mails, die du an deine private E-Mail bekommst, wann du am Samstag zur Schicht kommst und wann nicht. Und mit so einem RPA zum Beispiel kann man dafür sorgen, dass der Bot den aktualisierten Schichtplan prüft und die Information daraus extrahiert. Der Schichtplan ist dann meinetwegen irgendwie bei dir im Haus, wird er gepflegt von einem Mitarbeiter. Und diese Informationen werden dann in das System eingespeichert, Zeile für Zeile von dem Bot. Das wäre etwas, was normalerweise durch diesen Systembruch von einer Person manuell getan wird. Und so ist es dann auch möglich, dass dann die Informationen automatisiert an die betreffenden Personen herausgeschickt werden. So kannst du diese Tätigkeiten, wofür heutzutage in manchen Unternehmen halt Leute beschäftigt werden, die dann wirklich diese Aufgaben erfüllen, kannst du dann automatisieren oder zumindest teilautomatisieren.
Kaum zu glauben, dass das manchmal noch so manuell und damit auch fehleranfällig passiert, nicht wahr?
Absolut. Ein drittes Beispiel habe ich noch, und zwar das Thema Learning oder Kurserstellung. Es gibt ja sogenannte Pflichtschulungen zum Beispiel, die man hier und da mal hat. Aber vielleicht hat man auch eine neue Software im Haus und möchte, dass seine Mitarbeiter entsprechend dafür geschult werden. Und wenn man vielleicht so ein manuelles Beispiel mal kurz aufzeigt und dann eine Automatisierung damit vergleicht. Ein regionales HR-Team sendet eine E-Mail an ein HR-Team für die Operations. Und diese Operations-Abteilung, die sammelt dann Informationen, welche Kurse sollen im Learning erstellt werden. Dann erstellen die manuell diese Kurse und das ist halt fehleranfällig, das ist zeitaufwendig und es ist eine manuelle und wiederholende Aufgabe, die regelbasiert ist. Viel schöner oder schneller kann man das natürlich so machen, dass das Regional-HR-Team, das vielleicht die Anforderungen fürs Learning erhält, ein Formular ausfüllt mit den ganzen Inhalten, was soll geschult werden, die Inhalte, den Content schon mitliefert und ein Bot diese Inhalte extrahiert und daraus dann automatisch einen Kurs anlegt im entsprechenden Lernmanagementsystem. Das ist dann besser, weil es eine hohe Qualität der Daten hat. Es ist vollständig prüfbar und man kann mit einfachen, auszufüllenden Formularen von SAP Build Process Automation arbeiten. Übrigens, das werde ich auch häufig gefragt, wenn diese Formulare hoch individualisiert werden sollen, kann man zum Beispiel mit dem SAP Business Application Studio selber eigene Oberflächen bauen und kreieren und die in einem Prozess mit eingliedern. Stichwort, dein Firmenlogo soll oben rechts sein oder du möchtest irgendwie noch Videodateien mit einbinden.
Danke, Jonas. Also ich glaube, es ist klar geworden, da lässt sich wirklich viel machen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie aufwendig das Ganze ist. Und in dem Zusammenhang hört man immer wieder einen Begriff, nämlich Hyper-Automation, der von der SAP oftmals als Enterprise-Automation bezeichnet wird. Was genau verbirgt sich denn dahinter?
Hyper-Automation ist ein Begriff, der sich auf einen umfassenden Ansatz zur Automatisierung von Geschäftsprozessen bezieht und der verschiedene fortschrittliche Technologien wie KI oder maschinelles Learning oder RPA, also Prozessautomatisierung, mit einbindet und integriert. Im Wesentlichen geht es bei Hyper-Automation darum, die Automatisierung über die Grenzen einzelner Technologien hinweg zu skalieren. Die Beispiele, die wir eben besprochen haben, das sind ja immer kleine Sachen, die vielleicht mit so einem Outlook und einem Success-Factors zu tun haben. Also das ist ein kleiner Prozess. Aber wenn du einen ganzen Systembereich oder du bist ein Riesenkonzern und hast ganz viele Länder mit verschiedenen Tendenz am Laufen, wie kriegst du die alle zusammen und wie kriegst du die automatisiert? Das läuft dann auf so ein Hyper-Automation-Thema hinaus. Hyper-Automation zielt halt darauf ab, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre digitale Transformation voranzutreiben, indem sie manuelle und repetitive Aufgaben automatisieren, die Effizienz steigern, Fehler reduzieren und die Gesamtleistung da einfach verbessern. Schon alleine dadurch, dass du, wenn du Fehler vermeidest, halt Sachen nicht doppelt machen musst. Das ist ein Schlüsselelement in der Entwicklung hin zu einem intelligenten, zu einer intelligenten Organisation, die Daten und Automatisierung nutzt, um wettbewerbsfähiger und agiler zu sein. Das Thema Enterprise Automation beschreibt so ein Produktportfolio von der SAP. Da drin enthalten ist SAP Signavio, dann das, was wir schon die ganze Zeit besprochen haben, SAP Build Process Automation und die Integration Suite. Viele Unternehmen wollen etwas automatisieren, wenn man nachfragt, ob der Prozess dokumentiert ist. Da muss man mal schauen, ne? Oder das muss dann noch jemand machen. Und hier zum Beispiel greift Signavio. Das ist ein Teil von Enterprise Automation. Signavio kann zum Beispiel Process Mining nutzen, um deine Prozesse bei dir zu analysieren. Da wird dann auch richtig mit geguckt, wo sind denn hier manuelle Schritte? Weil, Michael, du hast bestimmt immer so einen Unterschied zwischen das, was du dir vorstellst, wie das sein sollte oder wie das, wie du das gerne hättest, und so, wie es in der Praxis getan wird. Und mit Process Mining erkennst du auch, wo vielleicht Leute um einen Soll-Prozess herumgehen, indem sie über E-Mails dann kommunizieren, als Beispiel. Das ist das Erste, und Signavio hilft dir halt bei der Dokumentation. Du hast dann hinterher schön sauber, wie aus der Uni damals, BPN, schön aufgezeichnet und siehst, wie ist das Soll und was ist das der Ist-Zustand. Um in die Umsetzung nach dieser Analyse zu kommen, greift man dann zu den anderen beiden Komponenten von Enterprise Automation. Das ist dann die Integration Suite, um alle beteiligten Systeme miteinander zu verbinden, wo es möglich ist, wo es Brücken gibt. Häufig, jetzt die Beispiele, die wir eben hatten, beschreiben ja zum Beispiel einen Outlook und einen Success Factors und dazwischen hast du einen Bot. Aber wenn du ein S4HANA, ein Success Factors hast, dann hast du vielleicht noch was On-Premise, dann hast du Non-SAP-Systeme, dann hast du vielleicht noch verschiedene Länder mit eingebunden, nicht nur in Europa, sondern vielleicht noch darüber hinaus. Ne? Da kannst du mit der Integration Suite arbeiten, einfach um deine Dunkelverarbeitung zu verbessern und zu erhöhen. Wenn du dann in deinem Success Factors als Beispiel auf den Knopf Approval drückst, dann werden die Informationen von dieser entsprechenden Maske direkt woanders übertragen. Sowas kann ich mit der Integration Suite umsetzen. Andere Themen, die dann noch behandelt werden müssen, kann man Process Automation von SAP Build angehen, um repetitive Schritte, manuelle Schritte zu automatisieren. Und das Ganze ist unter dem Begriff Enterprise Automation bei der SAP verortet.
Vielen Dank für diesen Überblick. Und mit Blick auf die Zeit würde ich dich zum Schluss noch bitten wollen, vielleicht hast du noch ein paar abschließende Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt Appetit bekommen haben auf SAP Build und Process Automation und auf die Digitalisierung im HR auf dieser Basis. Worauf sollten diese denn achten, wenn sie jetzt konkrete Projekte angehen?
Also Michael, mein persönlicher Tipp für alle, die das gerne mal machen möchten: Starte mit einem Prozess. Viele wollen immer direkt alles automatisieren. Also das bedeutet das gesamte HR-Umfeld. Und wenn wir nur über HR sprechen, sind das ja schon mehrere Themen. Ja. Und dann wird das meistens länger und vor allen Dingen auch kostenaufwendig und du musst dann ganze Teams erstellen und dann musst du noch mit Externen zusammenarbeiten, mehrere Externe manchmal für verschiedene Themen. Also es wird dann schnell komplex, auch wenn du zum Beispiel noch gar keine Erfahrung damit gemacht hast. Deshalb meine Empfehlung, nimm dir einfach einen Prozess, sei es jetzt, wenn du nach HR guckst, dein Recruiting und dann versuch das mal zu automatisieren. Dann gehst du mit dem Michael her und guckst, was du mit Process Automation so machen kannst. Das wäre mein erster Tipp. Mhm. Also nimm dir einen Prozess. Zweitens, ich würde mir eine SAP BTP, den Zugang schon mal holen. Den kann man sich nämlich auch schon mal kostenfrei holen. Und dann kann man Process Automation in so einer kostenfreien Version ein bisschen rumprobieren. Dann geh zu einem Hackathon, entweder von einem SAP-Partner oder von der SAP selber. Da kannst du dir schon mal Wissen rund um das Produkt aneignen und kommst aus der Theorie von der PowerPoint-Slide rüber ins Machen. Das ist schon was ganz anderes, ein RPA zu bauen oder das bei YouTube zu sehen, wie jemand das macht. Der nächste Tipp, wenn ich etwas automatisieren möchte, schreib dir vorher auf, woher kommen die Daten? Kommen die aus einer E-Mail, aus einer Excel, von einer Website? Und wo sollen die hin? S4HANA, SuccessFactors, was für Schnittstellen habe ich? Also das, bevor ich im Prinzip oder parallel, wenn ich das Produkt schon mal ausprobiere, aufschreiben, schon mal Vorarbeit leisten. Und ein Tipp noch, wie sieht der Prozess wirklich aus? Schreibt dir vorher auf, wer approved hier was? Wer hat welche Tätigkeit? Also wie in der Uni dieses BPM, das einmal zu visualisieren. Das muss nicht unbedingt in einem professionellen Tool sein. Das kann auch erstmal irgendwie handmade sein. Hauptsache, du hast einen Überblick. Und dann kannst du richtig losstarten, weil der wichtigste Punkt, das ist der letzte Punkt an dieser Stelle, dein Team, Michael. Wenn du ein Team an ein solches Thema setzt und die Bock drauf haben, die den Mehrwert für das ganze Unternehmen erkennen und das Ziel erreichen wollen, dann schaffst du das. Aber die Mentalität von dieser Mannschaft und der Wille ist bei solchen Projekten vielleicht die wichtigste Komponente. Wenn du diese Sachen zusammenfügst, dann kannst du auch mit wenig Aufwand extrem viel bewegen.
Ja, finde ich super, was du sagst. Also der Weg ist das Ziel, lieber klein starten, den Elefanten verdaubare Häppchen zerteilen und dann sich peu à peu den schwierigen, komplexen Prozessen zuwenden. Das ist so dein Patentrezept. Ja. Jonas, vielen, vielen Dank. Danke, dass du hier in der Show warst und diese ganzen Insights mit uns geteilt hast. Ich hoffe, wir wiederholen das bald mal wieder.
Danke für die Einladung, Michael. Dir und allen Zuhörern wünsche ich viel Spaß und viel Erfolg beim Automatisieren rund um euer HR und natürlich auch darüber hinaus. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über 5 Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcast@projekt0708.com.